Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Unser Mensch heute heißt Alessandro Palmitessa. Er ist Klarinettist, Saxophonist und Komponist und er leitet das Kölner Menschensinfonieorchester, in dem Obdachlose, Behinderte und andere sogenannte Überlebenskünstler zusammen mit Profis spielen. Alessandro Palmitessa ist in Süditalien geboren und aufgewachsen. Er hat in Monopoli und Siena Musik studiert und lebt seit 1997 in Köln. Musik ist sein Leben und seine Leidenschaft und er kann und möchte sich die Gesellschaft ohne Musik nicht vorstellen. Er sagt, Musik bringt Menschen zusammen und Musik gibt Menschen Würde. Manchmal gibt Musik Menschen auch Würde zurück. Da versteht sich von selbst, dass wenn wir heute über ihn, sein Leben und seine Arbeit sprechen, auch viel über Musik sprechen werden. Herr Palmitessa, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, alle Zuhörer.
Alessandro Palmitessa ist zu Gast bei Domradio Menschen. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und wir starten gleich wie gewohnt in unsere Sendung mit dem Menschen-Fragebogen. Bis gleich. Unser Mensch heute ist Alessandro Palmitessa, der Leiter des Menschen-Symphonieorchesters, und einen ersten Eindruck von ihm, den bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter?
44.
Beruf?
Musiker.
Berufung?
Jazz und alle gute Musik.
Von meiner Mutter habe ich?
Fantasie bekommen.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich nicht pragmatisch.
Meine Kindheit in Italien war?
Sehr hyperaktiv.
Mein erster Kontakt mit der Musik?
Ein Flügel in der Zimmer meiner Onkel.
Mein erstes Instrument?
Die Klarinette.
Mein Berufswunsch als Kind?
Ja, Stadtpräsident, Flugingenieur und Astronaut.
Nach dem Abitur bin ich dann aber erstmal Steuerberater geworden, weil?
Weil ich sicher sein wollte.
Dass ich dann doch auf der Musikhochschule angenommen wurde, war?
Ein Zufall.
Ich wollte weg aus Italien, um?
Mich weiter zu entwickeln.
Nach Köln bin ich dann gegangen, weil?
Ich hörte die Platte von Keith Jarrett, das Köln-Konzert.
Meine erste Zeit in Deutschland war?
Nicht einfach.
Mittlerweile fühle ich mich in Köln.
Zu Hause.
Auf die Idee, ein Orchester mit Obdachlosen zu gründen, bin ich gekommen als?
Als ich in Köln kam und ich in den Johanneshaus und der Pfingsttreffe Eröffnung gespielt habe.
Das Menschensinfonieorchester heißt Menschensinfonieorchester, weil?
Weil ich zuerst eine lange Wort auf Deutsch schreiben wollte.
Die Arbeit mit dem Orchester bedeutet mir?
Sehr viel, sehr intensiv und viel Liebe.
Für das Orchester wünsche ich mir?
Viele Konzerte und eine Zukunft für das Orchester.
Musik machen macht mich?
Vollständig.
Improvisation im Leben und in der Musik bedeutet mir?
Flexibel zu sein.
Komponieren, eigene Stücke zu schreiben?
Eine schöne Erinnerung festzulegen, zu halten.
Von der Musik zu leben ist?
Möglich.
Meine Pläne für die nähere Zukunft.
In viele Festivals zu spielen.
Gott ist für mich?
Das Universum und die Musik.
Alessandro Palmitessa ist unser Mensch heute. Er ist Musiker und Komponist und er macht zusammen mit anderen Profis, mit Obdachlosen, Behinderten und Überlebenskünstlern Musik im Menschensinfonieorchester. Und über dieses ganz besondere Orchester sprechen wir gleich. Domradio Menschen, unser Mensch heute, der hat ein Orchester gegründet, das heißt Menschen-Sinfonie-Orchester. Das passt allein vom Namen her schon sehr gut in unsere Sendung. Aber was heißt das jetzt genau, Alessandro Palmitessa? Menschen-Sinfonie-Orchester, kann da jeder Mensch mitmachen?
Ja, und das ist im Grunde genommen eine Sinfonie der Menschen. Normalerweise ein Orchester ist gedacht so mit einem Instrumentarium. Und dann wird Kompositionen gemacht und in unserem Projekt oder in unserem Orchester ist umgekehrt. Es werden die Menschen kommen und danach wird geguckt, welches Instrument dieser Mensch oder dieser Musiker spielt. Und da kann ich überlegen, welche Rolle in das Orchester spielen kann.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Wer macht da mit und wie probt ihr?
Wir proben regelmäßig, jeden Donnerstag, teilweise auch Dienstag. jeder kann mitmachen, aber jeder muss schon von selber sein Instrument beherrschen in der Form, wie er kann. Ich mache keine Unterrichte, sondern ich mache eine Orchesterleitung.
Ich habe jetzt eben immer gesagt, da machen Obdachlose mit, Menschen auch mit Behinderung und Überlebenskünstler. Ist das richtig?
Ja, so, das ist eine Gruppe ohne Grenze und in diesem Orchester spielen verschiedene Musiker mit verschiedenen Erfahrungen und mit verschiedenen sozialen Hintergrund.
Aber das Ganze ist trotzdem nicht in erster Linie als ein Sozialprojekt gedacht.
Nein, ich bin selber kein Sozialpädagoge und ich habe auch nicht Psychologie oder was anderes studiert. Ich bin Profimusiker, habe ich in der Musikhochschule studiert und wollte ich meine musikalische Kenntnis in diese Orchester bringen, um alle Musiker eine Potenzial zu geben, ihre Kreativität und dann auch professionell auf die Bühne zu kommen, so ohne einfach nur in der Proberaum zu sein, sondern mein Ziel ist richtig auf die Bühne und das Publikum zu begeistern.
Mit was für einer Musik?
Wir machen verschiedene Repertoire, so verschiedene musikalische Richtungen von Weltmusik, Jazz und Reggae. Es gibt nicht eine bestimmte Genre, die wir spielen, sondern das ist genau, was der Musiker uns einbringt, dann entwickeln wir Stücke.
Mittlerweile gibt es das Orchester schon seit 13 Jahren. 13 Jahren mit vielen Höhen, natürlich auch mit ein paar Tiefen. Wie alles angefangen hat, das besprechen wir gleich natürlich noch ausführlicher in der Sendung. Wie das Leben von Alessandro Palmitessa angefangen hat, darum geht es gleich als nächstes in Domradio Menschen. Dann blicken wir nach Italien. Vorher wollen wir aber erstmal hören, wie das Menschen-Sinfonie-Orchester klingt. Sie haben uns ein Stück mitgebracht. Wie heißt das?
Ja, 10 Jahre her. Und diese Lieder habe ich komplett komponiert und zum ersten Mal in Orchester getextet. Normalerweise das werden von der Sängerin getextet, aber in diesem Stück habe ich versucht, die Mühe und dieses Stück zu komponieren und einen Text auch, die auch ein bisschen autobiografisch und auch wie ich mit der Stadt Köln zusammenkommen kann.
Wie das klingt, das hören wir jetzt hier 10 Jahre her. Das Menschen-Sinfonie-Orchester 10 Jahre her und der Leiter dieses Orchesters, der sitzt mir hier gegenüber, er heißt Alessandro Palmitessa und wenn man den Namen so hört, Herr Palmitessa, dann liegt das ja den Verdacht sehr nahe, das ist kein deutscher Name, sondern der kommt aus Italien, das stimmt auch, aber ja. Woher genau?
Ich komme aus Apulien ursprünglich, meine Familie ist aus Apulien, ich bin in einer anderen Region geboren, in Lazio, in der Nähe von Frosinone. Athena ist die Stadt, wo ich geboren bin und bin dann sofort nach Apulien gebracht mit der ganzen Familie und bin in verschiedene Dorf Apuliens gewachsen.
Vor allen Dingen dann aber später in der Stadt Monopoli, da denken wir immer an das Spiel.
Ja, das ist eine sehr schöne Stadt an der Küste, der Adriaküste, mit vielen schönen Stränden und ein Schloss und eine schöne Altstadt, zwischen arabisch und griechische Atmosphäre. So, das ist schon eine schöne Stadt, die ich empfehle zu besuchen.
Und in was für einer Familie sind Sie da groß geworden?
Ich habe eine Schwester, die jünger als ich ist und sie ist Steuerberaterin.
Aber bei Ihnen zu Hause, da hat Musik auch immer schon eine große Rolle gespielt, ne?
Ja, also mein Vater spielt Akkordeon und in meiner Familie, väterlicher Seite, haben viele Onkel studiert und mein Onkel Martino ist ein Klavierlehrer und ein Dirigent, hat ein Orchester in Monopoli und mein Vater spielt tätlich Akkordeon, hat auch eine Gruppe und wir hatten jeden Sonntag, als ich Kinder war, in den Wohnzimmer meine Opa, Oma gespielt und wir haben auch teilweise getanzt und so folklorische Melodien und bei Fest so wir haben wirklich große Feier gemacht. Und wir hatten immer so viele Leute dabei, weil mein Vater hatte 10 Geschwister. Und da war so richtig...
War immer was los.
Ja.
Und die Musik hat eben auch immer dazugehört und hat Spaß gemacht. Und dieser Onkel Martino, war der dann für Sie als kleiner Junge auch so eine Art Vorbild?
Nein, weil eigentlich dass ich hyperaktiv war, wollte nicht, dass ich am Klavier spielen, weil ich habe alles möglich gemacht auf dem Klavier, sogar bin ich über das Klavier gesprungen und so, hat Angst, dass ich das Klavier kaputt machen. Und so meine Oma hat mich gesagt, dass in diesem Zimmer gibt Hühnchen, die mich picken könnte, und die haben die Fenster zugemacht, dass ich Angst bekommen. Aber ich hatte keine Angst. Ich bin trotzdem in dieses Zimmer gegangen, habe ich Licht gemacht und habe ich auf das Klavier von tieferen Tönen bis höheren Tönen mit den Händen und mit voller Kraft gespielt. Und ich hatte Lust zu spielen und das konnte meine Onkel nicht bremsen.
Er konnte das nicht bremsen. Und trotzdem war dann aber das erste Instrument, das Sie richtig gelernt haben, nicht Klavier, sondern Klarinette. Wie kam das denn?
Weil meine Onkel nicht mich Klavierunterricht geben wollte. So, mein Vater in der Dorf, wo wir wohnten, hat einen guten Lehrer für Klarinette gefunden. Und er meinte, willst du nicht Klarinette spielen? Weil so können wir auch mit den Akkordeon zusammen musizieren. Wenn du Klavier lernst, dann sind zwei Tastaturen Instrument. Und so hat mich überzeugt, die Klarinette zu studieren. Und so habe ich mit der Klarinette angefangen.
Und war das eine gute Wahl?
Ja, also ich liebe ein Instrument. Ich bin auch nicht wirklich auf ein Instrument fixiert. Ich liebe auch andere Instrumente wie Trompete oder die Harfe oder die Geige. Ich sehe die Musik mehr als Komposition, als Musik, nicht als Instrument. Das Instrument ist für mich nur ein Weg, die Musik zu spielen.
Aber für ein Kind, Sie haben mit Klarinette angefangen, ist das vielleicht gar nicht so leicht, ne? Andere starten mit Blockflöte.
Ja, die Klarinette ist nicht einfach, das stimmt. Sogar meine Nachbarn haben mich beschimpft.
Die Nachbarn fanden das nicht lustig?
Ja, überhaupt nicht. Die haben gefragt, ob ich einen Esel gekauft hätte. Das, weil am Anfang muss man ausprobieren und man macht tiefe Töne, man quietscht und höhere Töne. Aber langsam dann fange an, die Melodien zu kommen, und die Klarinette ist ein Instrument, die man überall mitbringen kann, und das ist, was man vielleicht mit einem Klavier nicht machen kann, und das war für mich auch ein Vorteil, weil ich habe auch in Urlaub genommen, oder man kann zusammenarbeiten, dann kommt ein anderer Musiker, kann man zusammen musizieren. So, die Blasinstrumente oder die Klarinette bringt der Mensch mit anderen zusammen zu kommunizieren. Mit Klavier vielleicht ist sie mehr isoliert, denke ich.
Und Sie haben also Ihre Nachbarn einfach weiter leiden lassen, weiter geübt. Da fragt man sich natürlich, Kinder üben ja jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig gerne. War das bei Ihnen ein Problem? Haben Sie sich da freiwillig hingestellt?
Ja, so, das ist auch als Kind immer in verschiedene Momente, Phasen. Ich wollte auch mit meinen Freunden spielen, so Fußball oder andere Sachen auf der Straße, weil in Italien schönes Wetter im Sommer gab, und zu Hause zu üben ist auch nicht einfach. Aber meine Mutter hat mich auch motiviert, und auch die Lehrer haben mich motiviert, Stücke zu lernen und so. Und auch, dass ich mit meinem Vater regelmäßig zusammen geübt habe, das war auch die Motivation zu üben.
Haben Sie da als Kind schon mal drüber nachgedacht, Mensch, das will ich vielleicht später mal beruflich machen?
Nein, ich habe immer die Musik sehr geliebt, immer komponiert oder versucht, was zu kreieren mit dem Instrument, aber war nicht als Beruf, weil mein Vater, der Akkordeonist ist, hat mich diesen Rat gegeben. Er meinte, dass mit der Musik schwierig sein könnte zu überleben, mit auch finanzielle so dass ich besser mit einem anderen Beruf anfangen könnte und dann nebenbei die Musik machen als Hobby.
Wie Ihre musikalische Karriere dann tatsächlich gelaufen ist und wie Sie erstmal Steuerberater und dann schließlich doch noch Student an der Musikhochschule geworden sind, darüber reden wir gleich weiter hier in Domradio Menschen gleich nach den Nachrichten. Domradio Menschen, mir gegenüber im Domradio-Studio sitzt Alessandro Palmitessa. Er ist Musiker, er ist Komponist und das auch schon eine ganze Weile. Klarinette hat er schon mit 7 Jahren gelernt, mit 16 kam dann noch das Saxophon dazu. Und Herr Palmitessa, Sie haben schon früh gelernt, dass Musiker, die zu Hause üben, dafür von ihren Nachbarn nicht immer geliebt werden, ne?
Ja, immer noch. Das ist ein Problem für einen Musiker, zu Hause zu üben, obwohl das ist der besser Ort, wo man sich auch wohlfühlt, weil die meisten Musiker müssen in den Keller gehen oder in schrecklichen Bunkerraum ohne Licht, ohne Luft. Und das habe ich lange gemacht, als ich das Diplom machen musste, so über 7 Jahre in meiner Garage in Italien mit Neonlicht.
Das klingt schrecklich.
Ja, das jetzt will ich nicht mehr.
Aber jedenfalls haben Sie sich als Kind auch nicht richtig einschüchtern lassen. Sie haben tapfer weitergeübt und waren dann auch so gut, dass Sie mit Bands und Gruppen auftreten konnten, zum Beispiel in der Kirchengemeinde.
Ja, ich habe in verschiedene Orte gespielt, sogar zuletzt in der Lanxess Arena hier in Köln. Und Ich habe nicht richtig die Frage verstanden.
Als Kind haben Sie damals in der Kirchengemeinde zum Beispiel aufgetreten, ne?
Ja, als ich Kind war, habe ich in der Kirche auch gespielt, besonders bei den Feiern, Gottesdienst oder als Weihnachts gekommen ist oder Ostern. Es gab ein kleines Ensemble und als Klarinettist bin ich sofort angenommen worden und diese Noten zu spielen, obwohl ich nicht immer die Arrangements den Leiter respektiert habe, weil ich wollte immer ein paar Töne dazwischen mit meinen eigenen Kompositionen da spielen.
Da hat sich schon der Hang zum Improvisieren angedeutet.
Ja.
Ne? Sie haben uns eben aber schon erzählt, Sie haben trotzdem in der Zeit nicht daran gedacht, dass Musik machen will ich auch zum Beruf machen, weil Ihr Vater gesagt hat, das ist keine so sichere Sache.
Ja, das war schon am Anfang, weil er hat mich erzählt, dass er als Junger war, dass er Profi war, aber dann hat gedacht, ja, das ist ein harter Kampf. Man muss viel machen, um berühmt zu werden oder von der Musik zu leben. Und ja, hat mich unterstützt, hatte immer so Instrumente gekauft oder musiziert, aber gesagt, mach lieber als Hobby und such einen anderen Beruf, um dich besser zu leben.
Und das haben Sie gemacht und zwar sind Sie nach dem Abitur erstmal Steuerberater geworden. Da fragt man sich, warum ausgerechnet Steuerberater? Das ist das Gegenteil von Musiker, ne?
Ja, das frage ich immer noch, warum ich Steuerberater geworden bin. Aber ich habe in der Schule gelernt und dann habe ich die Ausbildung gemacht und ich habe auch Versicherung verkauft. Das war auch schön, weil in diesem Beruf kennt auch viele Menschen und es sind Probleme, die die Menschen haben. Das ist auch ein Beruf, wo man viele Kontakte hatte. Das hat es Spaß gegeben. Aber mein Herz klopft immer weiter an der Musik. Ich habe gleichzeitig Bands gehabt, habe ich bei verschiedenen Party oder Hochzeit gespielt oder sogar in der Schule Konzert gegeben mit 700.000 Leute sind angekommen und das hat immer mich so glücklich und voll gemacht und ich fand dann nicht den Weg, wie ich dann an der Berufsmusiker mich entwickeln. Dann kam ein Tag, als ich an den großen Platz in Monopoly spazieren gegangen bin, ein Freund und sagte, Alessandro, Sabino war mein Freund, der sagte, Alessandro, in der Musikhochschule haben sie ein neues Fach geöffnet, eine Jazz-Ausbildung und die suchen Musiker, die schon Erfahrung haben mit Improvisation. Und dann...
Dann haben Sie sich beworben.
Ja, habe ich den Examen bestanden und bin ich in der Musikhochschule sehr spät reingekommen.
Waren Sie da erleichtert und haben gedacht, oh Gott sei Dank, es hat doch noch geklappt?
Am Anfang war ich sehr skeptisch, weil viele haben mir gesagt, mit dieser Alter, die Musikhochschule ist sehr schwierig und bist du sicher, dass du so arbeiten kannst und studieren? Aber ich habe diese große Lust, Musik zu machen, so war nicht so kompliziert. Dann habe ich danach, ein Jahr später, auch bei der klassischen Fach ein Examen gemacht und bin ich auch angenommen. So parallel habe ich Klassisch und Jazz studiert.
Sagt Alessandro Palmitessa und über seine musikalische Laufbahn, wie es dann weitergegangen ist und wie er schließlich vom Mittelmeer an den Rhein gekommen ist, das erzählen wir gleich im nächsten Teil von Domradio Menschen. Jetzt hören wir aber erstmal nochmal was von Ihnen und zwar auch ein Stück, was mit Ihrem Leben zu tun hat. Ne?
Ja, das ist Andata e Ritorno. Das ist die sogenannte Zugkarte, die man kauft an den Bahnstationen.
Hin- und Rückfahrtskarte?
Ja.
Und was hat das mit Ihrem Leben zu tun?
Das hat zu tun, dass ich am Anfang von meiner Stadt Monopoli nach Deutschland zurück viele Mal gekommen bin und war auch hin und her in meinem Kopf, wo ich bleiben sollte.
Alessandro Palmitessa, Andata Ritorno. Die Musik, die wir gerade gehört haben, die hat unser Mensch heute geschrieben. Er ist nämlich Musiker, Alessandro Palmitessa. Er hat Musik auch studiert. Und zwar ist er Absolvent des Konservatoriums in Monopoli. Und dann hat er als Stipendiat bei Siena Jazz noch den Abschluss, und jetzt muss ich mich anstrengen, das richtig auszusprechen, High Professional Qualification in Jazz Music and Contemporary Derivation oder so ähnlich draufgesattelt. Herr Palmitessa, heißt das, dass Sie in erster Linie heute Jazzmusiker sind?
Ja, ich fühle mich ein Jazzmusiker, obwohl ich mache alle Musik und ich benutze alle Kenntnisse der Musik in meine Kompositionen oder auch in meine Improvisationen. Ich bin kein Jazzpurist. Ich mache gerne Mischung zu machen.
Sie haben also verschiedene Abschlüsse gemacht, haben wir gerade gehört. Und danach haben Sie irgendwann beschlossen, ich muss jetzt hier mal weg von Italien. Warum eigentlich?
Ja, so diese Ausbildung, zuerst habe ich mich auch die Möglichkeit gegeben, viele Leute kennenzulernen, besondere Musiker in Siena aus ganz Italien. Und die Lage in Italien schon damals war nicht so einfach. Viele Künstler, die schon weiter als ich in der Zeit waren, hatten viele Schwierigkeiten. Und dann habe ich auch gedacht, vielleicht in ein anderes Land zu suchen, auch mich selber zu entwickeln, Neukenntnis. Weil in Siena bin ich 3-4 Jahre dort gewesen. Ich habe gependelt von Siena bis Monopoli, weil gleichzeitig auch in der Musikhochschule in Monopoli studiert habe. Und so, ich hatte ein Bedürfnis, das war so vom Bauch, nicht vom Kopf. Und auch diese Ausbildung habe mich die Kraft gegeben, weil ich konnte meine Eltern oder mich selbst sagen, okay, jetzt hast du das gemacht und das kannst du dich leisten. Da kannst du irgendwo gehen und Musiker sein.
Und Sie sind nicht nach irgendwo gegangen, sondern nach Köln. Und dass Sie ausgerechnet hier hingegangen sind, das hatte auch einen musikalischen Hintergrund, ne?
Ja, ich hatte in Monopoli viele Male die Platte von Keith Jarrett gehört, Köln-Konzert. So, das Stadt Köln war in meinem Kopf, so wie ein Name, die so familiär war. Und auch eine Freundin, die in der Universität Bari Muttersprache Unterricht gegeben hat auf deutsche Sprache. Sie hat mich diese Stadt empfohlen, weil sie ja in Köln Seminar gegeben hat und sie meinte, Köln wäre für mich perfekt, weil nicht so groß, aber eine Stadt mit vielen multikulturellen Einflüssen vielleicht hätte ich in, so mein Wunsch war, in eine Metropole zu gehen, London, New York, Paris. aber sie hat mich gesagt, vielleicht wäre für dich zu hart, in einer Metropole zu leben. Versuch mal zuerst nach Köln zu gehen. So habe ich gemacht.
1997 war das. Sie sind tatsächlich gekommen, und zwar von Süditalien nach Westdeutschland. War das erstmal ein Kulturschock?
Ja, allerdings. So, von der deutschen Kultur kannte ich nur die Musik und vielleicht die Spielfilme, die in Italien von Derrick bis Rex und so weiter gespielt haben. So, ich hatte wirklich keine Kenntnis über die deutsche Sprache. Immer noch kämpfe ich mit der deutschen Sprache. Und als ich in Köln kam, war nicht einfach, weil ich dachte, dass die Nordeuropäer viel offener sein sollte als die Süditaliener, weil die Süditaliener meistens sie in Gruppierung sich treffen, und ich dachte, in Europa, in Nordeuropa ist mehr spontan, dass man in eine Kneipe geht und mit den Leuten quatscht oder spricht. Und am Anfang war nicht der Fall. Ich bin lange Zeit in verschiedene empfohlene Kneipe gegangen in der Südstadt und hatte ich keine Menschen kennengelernt.
Die waren irgendwie nicht so kommunikativ, die Kölner.
Ja, die haben mich gelacht oder angeguckt, und vielleicht war auch die Sprache, weil ich kein Deutsch damals gesprochen habe, ein bisschen Englisch, vielleicht war es auch das Problem, aber war so meine auch mit der Musiker, als ich Termine gefragt habe, war auch das Problem, dass ich auch spontan Termine machen wollte, und viele haben gesagt, ich habe keine Zeit, und nach vielen Zeit habe ich verstanden, das war ein Kalenderproblem. Ich muss mich an Kalender einrichten. Das heißt, ich sollte den Termin einen Monat später anbieten, nicht nach 2 Tagen. Vielleicht hätte funktioniert, wie jetzt funktioniert. Damals wusste ich das nicht, und habe ich gefragt, hast du Zeit, morgen mich zu treffen, um was zu musizieren? Nein, leider habe ich keine Zeit. Und ja, das hat mich eine Schwierigkeit gegeben. Und
hatten Sie am Anfang auch schlimmes Heimweh nach Monopoly, nach der Sonne, nach den Freunden, der Familie?
Ja, das war auch, dass ich viel geweint zu Hause, weil ich viele Freunde, viel Spaß in Monopoly gehabt habe, auch in der Sommerzeit. Und das fehlt mir, aber trotzdem, mein Bauch sagt, bleib in Köln.
Das haben Sie gemacht. Wie es dann weitergegangen ist und wie Sie am Ende doch noch heimisch geworden sind und sich heute in Köln zu Hause fühlen und wie Sie auf die Idee gekommen sind, gemeinsam mit Obdachlosen ein Orchester zu gründen, all das erzählen wir gleich in der 2. Stunde von Domradio Menschen. Gleich zur vollen Stunde hören wir aber erstmal das Wort, das Sie uns mitgebracht haben.
Jetzt möchte ich Sie bewegen, die ganze Stadt mit vielen Menschen, kein Blablabla, und möchte spielen im ganzen Land.
Domradio Menschen, am Mikrofon bin weiter ich, Hilde Regeniter, und mein Gast ist immer noch Alessandro Palmitessa. Und das Wort, das wir gerade gehört haben, das hat er uns mitgebracht. Was war das für ein Text?
Ja, das ist ein Teil der Text von der Stücke 10 Jahre her, die wir gerade gehört haben. Und das hat einen Grund, so in Bezug mit das Orchester, Menschen Sinfonieorchester, dass so viele Menschen in der Stadt, in Köln oder im Land immer versprochen haben, das Orchester irgendwo zu bringen. Aber in der Tat ist nicht viel passiert. So, wir haben viele Konzerte gegeben, aber viele haben auch das sogenannte Blablabla erzählt. Und so wünsche ich mir, dass mehr konkrete Konzerte für das Orchester kommen, dass Anfrage mit auch Honorar für das Orchester, weil auch viele wünschen das Orchester, aber sie bieten entweder sehr weniger Budget für das Orchester oder gar nichts. Und das finde ich nicht gut. So.
Und wir müssen gleich erstmal noch einiges erzählen über das Menschen-Sinfonie-Orchester, und das machen wir auch gleich. Gleich als nächstes zusammen mit dem Leiter des Orchesters, mit Alessandro Palmitessa. Alessandro Palmitessa, unser Menschengast heute, ist Musiker und Komponist. Und als Musiker und Komponist arbeitet er jetzt schon seit vielen Jahren in Köln. Dass das am Anfang gar nicht so einfach war, das haben wir gerade gehört. Heute sagen Sie aber, ich fühle mich jetzt wohl in Köln, ich fühle mich zu Hause. Seit wann ist das so?
Ja, in den letzten 3-4 Jahren fühle ich mich zu Hause vorher auch wohl, aber jetzt inzwischen ist mein Haus Köln und ich fühle mich wohl. Ich habe Freunde, Projekte, Visionen, hier in Köln auch weitere Projekte zu machen. So, das macht mich voll und deswegen fühle ich mich wohl.
Was glauben Sie, womit das vor allem zu tun hat? Also jetzt haben Sie schon ein bisschen gesagt, ne? Freunde, Projekte, noch mehr?
Ja, vielleicht auch das Wetter ist besser geworden.
Der Klimawandel.
Der Klimawandel. Aber auch man merkt in der Stadt, es gibt auch eine Änderung durch auch die Café oder die, wie die Menschen sich amüsieren auf der Straße. Das Wetter spielt auch eine Rolle, aber spielt auch, dass immer mehr Produkte auf verschiedene Länder hier kommen. Das heißt, am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, italienische Produkte zu finden und jetzt gibt immer mehrere Produkte. Das spielt auch eine Rolle, mal wohl zu fühlen für mich. Andere Seite auch, weil die Kommunikation durch Skype, Internet oder Facebook oder Fluggesellschaften, die oft nach Apulien fliegen, mich die Verbindung zwischen Italien und Deutschland immer nahe bringen. Und ich hatte immer diese europäischen Gedanken gehabt und jetzt ist immer noch mehr stärker. So fühle ich mich nicht in ein anderes Land, sondern ich fühle mich in Europa, in eine Region Europa.
Das ist schön, wenn das mal einer sagt in den Zeiten, wo alle immer nur auf die Europäische Union schimpfen. Also haben Sie das Gefühl, dass Europa doch ein Stück wahr geworden ist schon?
Ja, also für mich ist wichtig, dass wir also als Europäer zusammen sind. Ich denke, wir haben viele zusammen Einheit. Klar, mit den Finanzen oder Bank oder wie die verschiedenen Regierungen sich das machen, ist ein Problem. Aber ich denke, die Menschen sind mehr nah, als man denkt. Wir haben verschiedene kulturelle Zusammenhalt. Man muss nur recherchieren.
Und dass Sie sich mittlerweile zu Hause fühlen in Köln, hat wahrscheinlich ja auch mit dem Menschen-Sinfonieorchester zu tun. Das haben wir am Anfang schon gesagt, im Menschen-Sinfonieorchester spielen Profimusiker zusammen, aber eben auch ganz andere Leute, Leute, die kein Zuhause haben, die obdachlos sind, Leute, die vielleicht eine Behinderung haben und Leute, die man so ganz allgemein einfach mal als Lebenskünstler bezeichnen könnte. Angefangen hat das alles mit einem Konzert zu Weihnachten.
Ja, ich durch den Hans Mörter, die auch Gründer des Orchesters ist.
Der ist ein Pfarrer in der Kölner Südstadt.
In der Lutherkirche und er war so begeistert, aber zurück auf Ihre Frage. So, ich war von ihm eingeladen worden in Frinktreff zuerst für die Eröffnung, dieses Zentrum für obdachlose und nicht obdachlose Restaurant, die sehr Erfolg ist in der Südstadt. Und dann direkt danach bin ich zum Weihnachtsabend eingeladen worden in der Johanneshaus.
Und, das ist auch ein Obdachlosenheim, ne?
Ja, wo viele Obdachlose leben, Alkoholisten. Und dort sollte ich meine eigene Musik spielen, weil der Leiter dieses Zentrums wollte keine Weihnachtslieder, um nicht diese Erinnerung an die Menschen zu geben, weil viele durch die Weihnachtslied auch traurig werden. Und habe ich meine elektronische Musik, wie wir in Radio gehört haben, jetzt gespielt und komischerweise, überraschenderweise, es sind viele Musiker bei mir gekommen mit ihrer Mundharmonika oder sogar Trompete oder Gesang und die haben mit mir musiziert, spontan so gejammt und das hat mich fasziniert und dass auch in der Stadt es viele Straßenmusiker gibt und viele Obdachlose spielen, um ein paar Euro zu haben, kam diese Idee, so eine Orchester zu machen, die Musiker von der Straße, Obdachlose und alle anderen zusammenbringt mit professionellen Musikern in eine professionelle Richtung um auf eine richtige Bühne zu kommen, nicht nur im Proberaum zu sein.
Das ist eine tolle Idee, war aber wahrscheinlich gar nicht so leicht, das in die Wirklichkeit umzusetzen. Ne?
Ja, sogar viele Leute waren sehr skeptisch. Der Einzige, der mich geglaubt hatte, war den Hans Mörter, mit wem wir viele Mal uns getroffen haben, auch wie wir wirklich das auf die Beine bringen. Und irgendwo haben wir uns getroffen in Café Sur. Und dann Hans sagt, okay, wir fangen an, mach mal so am Anfang, geht's im Fringstreff und wir versuchen das auf die Beine. Die Idee ist sehr gut und ich denke, wir werden Erfolg haben. Und dann bin ich im Fringstreff gegangen, habe ich einen Zettel geschrieben, habe ich mit Mundpropaganda einfach die Werbung gemacht und sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute gekommen im März. So, Januar haben wir angefangen, im März haben wir schon eine kleine Gruppe gebildet und da die erste Pressekonferenz und danach kommt sofort das NRW-Sozialministerium, die Interesse hat, uns zu unterstützen und so fang an das Projekt.
Also es ging, konnte losgehen. Hat das von Anfang an einfach so gefluppt? Ging das einfach wunderbar oder gab es auch Probleme?
Das war sehr schwierig, erstmal auch für die Finanzierung und alle diese Förderanträge zu machen, die immer noch ein Problem sind für Projekte wie unsere, weil Projekte haben nicht einen gewissen Rahmen und Fördergeld haben Rahmen und so manchmal kommt nicht auf diese Geld, weil nicht gerade diese Rahmen entspricht. Aber zurück zu der Frage, danke auch den Hans Mörter und seine Energie, konnten wir zusammen das Projekt weiter auf die Beine bringen und auch ich habe viele Mühe gegeben, die Musiker zusammenzuhalten und auch die Musiker, die am Anfang gekommen sind, hatten auch so schöne Geschichten, Erzählungen, Motivation mitzumachen und das hatte so mit Schwierigkeiten, weil die Probleme gaben, aber das ist auch in dem Konzept drin.
Mm. Und mittlerweile gibt es das Orchester ja schon lange, das heißt, irgendwie funktioniert es ja auf jeden Fall. Was haben Sie in all den Jahren beobachtet? Was macht die Musik mit den Menschen, die sie machen?
Zuerst ein Zuhause, weil man hat eine Regelmäßigkeit, sich zu treffen. Und auch in diesem Zeitraum, wo man zusammenspielt, ist eine, durch die Musik, auch denn die Musik hat einen starken Trance-Effekt, dass man, wenn man übt oder spielt, man denkt an die Probleme nicht mehr und oder man verarbeitet innerlich diese Probleme, weil auch was wir spielen, ist auch Verarbeitungen von verschiedenen Problematiken, die in der Gesellschaft sind, aber auch von den Personen, die dieses Stück komponiert. Und insofern kann ein Prozess aufbauen. Das ist auch
wissenschaftlich belegt.
Ja.
Das wollte ich gerade fragen, weil es ist ja so, tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass Musik auch heilsame Wirkungen hat. Ne?
Ja, so Leute, die singen oder spielen, können viel besser leben. Das ist tatsächlich ein Fakt.
Trotzdem, das haben Sie mir immer gesagt, ging es von Anfang an nicht nur darum, den Musikern in ihrem Orchester zu helfen, sondern es ging auch immer wirklich um die Musik. Und da habe ich mich schon gefragt, wie kann denn das überhaupt funktionieren, wenn da Leute so zusammenkommen und jeder bringt sein Instrument mit und die haben alle ganz unterschiedliche Niveaus. Wie geht das?
Ja, das ist meine Arbeit, so wie ein Schneider, suche ich die verschiedenen Teile, die ein Orchester gibt und dann wird ein Collage von verschiedenen Teilen gemacht, um ein Arrangement zu haben, die alle Menschen im Orchester respektiert und jeder hat seine Rolle und wie eine, auch eine Pyramide oder ein Haus wird jeder Stein eine Wirkung haben oder eine Rolle spielen.
Und dabei werden eben wirklich auch Grenzen überwunden. Das ist auch eine Idee, die hinter diesem Orchester steckt. Grenzen zwischen sogenannten Normalen und Menschen, die auf der Straße leben, zwischen Religionen, zwischen Kulturen und auch vielleicht zwischen Generationen. Wie das in der Praxis funktioniert, das erzählt uns unser Menschengast Alessandro Palmitessa gleich noch ein bisschen ausführlicher. Vorher hören wir aber noch mal was von ihm. Das ist jetzt nicht vom Menschen-Sinfonieorchester, sondern es ist Ihr Stück. Was ist das für eins?
Café Sur, das ist ein Stück, die ich widme einen Ort in der Südstadt, wo ich oft Menschen getroffen habe, wie auch den Hans Mörder.
Und wo eigentlich auch die Idee für das Menschen-Sinfonieorchester geboren worden ist, oder?
Ja, kann man auch so sagen.
Hören wir uns mal an, Café Sur. Ich bin weder Sozialarbeiter noch Psychologe, ich bin Musiker, das sagt Alessandro Palmitessa, unser heutiger Menschengast. Trotzdem arbeitet er in einem Orchester mit Leuten zusammen, die die klassische Klientel von Sozialarbeitern sind. Also Menschen ohne festen Wohnsitz, Menschen mit Behinderung, Menschen, die nach schweren Schicksalsschlägen vielleicht an den Rand der Gesellschaft geraten sind. Herr Palmitessa, Sie sagen, ich bin erstmal nicht so sehr interessiert an den Problemen der Leute, sondern ich bin an ihrer Mitarbeit interessiert. Hilft den Leuten das, wenn die sich dann auch vielleicht nicht ständig mit ihren eigenen Sorgen immer wieder und wieder befassen müssen?
Ja, auf jeden Fall, weil gerade in diesem Milieu werden die Menschen anders behandelt, wenn sie ein Problem haben. Und ich wollte gerne mich in den Problem einmischen, aber nicht darüber sprechen. Und wollte mehr Mensch zu Mensch sprechen. Und über die Musik, die universal ist, zu spielen oder zu denken. Und das macht eine andere Atmosphäre. Und man kann auch die Glücklichkeit im Gesicht sehen. Und auch wie in einer Familie. So, das ist jetzt, kann man sagen, meine Ersatzfamilie, wo ich mich auch wohlfühle, wo ich gerne die Musiker treffen. Und das ist ganz wichtig, dass man mit den Menschen immer weiter so redet, dass nicht, weil einer ein Problem hatte, wechselt der Ton, wie manchmal passiert, auch in solche Zentrum, dass man nicht mehr denkt, dass der Gegenüber könnte auch sein Bruder oder sein Vater sein. Und da ich habe das Problem, das oft auch passiert, dass nicht mehr als Menschen mit Menschen spricht.
Also, dass man die gar nicht mehr richtig ernst nimmt eigentlich, ne? Sie sagen auch, wenn einer nicht perfekt spielt, kann das kann trotzdem eine ganze Menge an Ausdruckskraft und Emotion rüberkommen. Wie passt das jetzt mit Ihrem künstlerischen Anspruch zusammen?
Sehr gut, weil ich bin an Klang interessiert und ein Instrument kann in verschiedene Klang produzieren. Und das, was man als Profi spielen kann, bedeutet nicht, dass man Musik produziert. So, ich kann das Instrument sehr gut beherrschen, aber ich kann keine Musik produzieren. Ich kann das Instrument nicht sehr gut beherrschen, aber ich kann trotzdem Musik produzieren, wenn das in einen gewissen Plan eingerichtet werde. Weil die Musik wird von Klang gemacht und das, diese Menschen, diese Musiker können einen Klang produzieren. Man muss nur den richtigen Weg finden.
Und das heißt ja, Sie schreiben jedem Ihrer Musiker seine Parts sozusagen auf den Leib?
Teilweise schreibe ich das oder ich gebe Hinweise, wie man spielen sollte. Bei den Probe, bei der Leitung. Wie gesagt, ich mache keinen Unterricht. Wir machen eine Orchesterprobe und jeder Musiker spielt sein Instrument, wie er kann. Und da versuche ich zu finden, welches Potenzial der Musiker haben kann und in welchem Moment spielen sollte. Und auch, dass der Musiker stolz sein auf was er spielen kann. Dass nicht sage, jetzt spiel mal, was ich möchte, sondern ich beobachte, was der Musiker machen kann. Dann frage ich, was ich wünsche, aber in diese Rahmen.
Sie haben Ihre Musik, die Sie mit dem Menschen-Sinfonieorchester machen, auch mit Blues verglichen. Was ist da ähnlich?
Da ähnlich ist das Leben, das, was im Blues mal erzählt über das Leben, über die Emotionen. Das ist auch eine Musik, das von Arbeiter, von Volk, von auch Probleme entwickelt ist. Und in unserem Orchester viele Leute haben eine starke eine große Erlebnis und viele Erfahrungen in dem Leben gehabt, und durch unsere Musik, ich glaube, kann man das spüren, die Intensität, die Farben, die Emotionen, was mal vielleicht manchmal in Musiker, die sehr gut studiert haben, aber nicht mehr diese Menschlichkeit, Erfahrung hinterbringen, dass mehr auf die technische Seite sich angelegt habe und nicht mehr auf den Bauch, auf ihre Emotionen. Mhm. Die gute Mischung von beide, so technisch und Emotionen, vielleicht macht eine gute Musik.
Sie haben ja alle zusammen mit dem Menschen-Sinfonieorchester schon tolle Erfolge gehabt. Sie haben Auftritte gehabt, auch im Ausland. Und Sie haben mittlerweile schon 3 CDs aufgenommen. Gibt es einen Moment mit dem Menschen-Sinfonieorchester, an den Sie sich ganz besonders gerne zurückerinnern?
Ja, an die Förderpreis, die wir bekommen haben. Weil das war zuerst einmal von Anda gesagt, dass wir ein guter Projekt sind, dass wir besonderer sind. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ein anderer Moment war auch die Reise nach Prag, weil das war eine große, große Erfahrung in verschiedenen Facetten.
Jetzt würde ich Sie noch gerne fragen, was Ihnen diese Arbeit mit dem Orchester persönlich gibt. Sie haben ja gerade schon gesagt, das ist auch eine Ersatzfamilie. Was noch?
Ja, für mich ist auch diese Erfahrungen, die Musiker gehabt haben, und die Mischung, und dass man auch zusammen sein kann, trotzdem Unterschiedlichkeit. Das ist eine Training, besser zu leben. So, das ist auch für mich eine starke Erfahrung, und auch die Energie, die dann kommt, ist auch für mich sehr stark, und das ist auch für mich eine große Erfahrung, wie gesagt, dass viele mal bei Profimusikern nicht haben kann.
Und ich wollte Sie nämlich auch fragen, also das eine ist ja, wie Sie persönlich auch da als Mensch davon, von diesem Menschen-Sinfonieorchester was mitnehmen, aber auch musikalisch. Wie
ist ja, also die Lust auch an die Musik, dass man merkt, trotzdem weniger Mittel das Instrument zu spielen, trotzdem die große Lust oder die das möchte man spielen, diese Bedürfnisse, das ist für mich eine Input, immer weiter mit Lust Musik zu machen.
Also dass Musik nicht einfach nur ein netter Zeitvertreib ist, sondern ja, dass es was Existenzielles ist.
Existenziell, und das auch, dass ich durch die Musik immer mehr denke, dass was mir in das Leben passiert, auch wichtig ist. Das ist keine Trennung, es ist zusammen.
Alessandro Palmitessa, der Leiter des Menschen-Sinfonieorchesters, der ist gleich noch ein bisschen weiter zu Gast bei Domradio Menschen. Und dann sprechen wir noch über ein anderes Projekt, nämlich über Italiana 2014, Kulturbrücke am Rhein. Da ist er nämlich seit 2009 künstlerischer Leiter, und was das heißt, sagt er uns gleich. Zu Gast bei Domradio Menschen ist heute Alessandro Palmitessa, der Leiter des Menschen-Sinfonieorchesters. Er macht aber noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel hat er für das Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010 mit am Programm gefeilt. Sie sind auch aufgetreten auf dem Eucharistischen Kongress. Wo genau?
In den Lanxess Arena Köln mit den Palmitessa Banda und Elena Leda, eine Sängerin, berühmte Sängerin aus Sardinien, Italien. Und da haben wir einen Auftritt mit anderen verschiedenen Gruppen gegeben.
Und außerdem sind Sie seit 2009 schon künstlerischer Leiter des italienischen Kulturfestivals, das heißt Italiana 2014, in diesem Jahr Kulturbrücke am Rhein. Worum geht's da?
Es wird die italienische Kultur präsentiert mit italienischen Künstlern, aber auch andere Künstler, die in Köln oder in Deutschland leben. Und wir präsentieren Jazz, Weltmusik, Lesungen, die über italienische Kultur entspricht.
Früher hieß das Festival im Untertitel mal Jenseits von Pasta und Amore. Daraus klingt so ein bisschen, dass Sie auch Klischees demontieren wollen.
Ja, also wir wollten mit der Klischee spielen, aber auch zu sagen, dass italienische Kultur hat noch mehr zu bieten, weil in Deutschland es ist oft, dass die italienische Kultur nur auf eine besondere Begriff begrenzt würde, wie das Pasta, Mandolino und Pizza oder die sogenannte berühmte Künstler wie Eros Ramazzotti, Zucchero, die auch gut sind, aber es gibt auch eine Reihe von Künstlern wie Jazzmusiker oder von Weltmusik, die sehr gut Musik produzieren, die werden selten hier in Deutschland eingeladen und durch das Festival versucht man ein bisschen den Fokus auf diese Musik zu bringen.
Sie leben ja jetzt selber schon eine ganze Weile als Italiener in Deutschland. Ärgern Sie sich manchmal über dieses begrenzte Italienbild der Deutschen?
Ich kann auch darüber lachen, aber ich denke, man kann viel schöne Sachen von Italien erleben durch die Musik oder auch das Essen. So, es gibt viel mehr zu kennenlernen.
Ja, und das versuchen Sie eben mit dem Festival und Sie haben die Brücke ja sogar schon im Titel. Glauben Sie, dass die Musik als eine Sprache, die eben eigentlich jeder versteht, als eine universelle Sprache, da besonders geeignet ist?
Ja, auf jeden Fall. Die Musik ist das Mittel, mit den Menschen in Freiheit zu kommunizieren, direkt zu kommunizieren. Und das ist auch universell, obwohl in den italienischen Künstler gibt es einen anderen musikalischen Akzent. Die man kann auch hören. So.
Was ist anders?
Ja, das ist auch die Art und Weise, wie man Musik produziert oder denkt, weil auch unsere Gesellschaft anders strukturiert ist oder weil wir viel Musik im Land produzieren, viele Künstler gibt es. Es gibt eine Menge von Künstlern, die vielleicht nur im Dorf bleiben, aber die sind hervorragend. Und durch das Festival möchte auch sogenannte Künstler hier bringen, aber auch die Berühmte, die viele Deutsche nicht kennen, wie zum Beispiel Rita Marcotulli oder Enrico Pierannunzi, Mirabassi, die Band Levante, die gerade Erfolg in Italien ist, in der Weltmusikbranche. So. Ich glaube, man wird viel Spaß in das Festival haben, aber auch viel kennen.
Sprechen wir jetzt nochmal über das, was Sie auch machen. Sie schreiben ja Stücke selbst. Ja. Sie komponieren. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der das nicht kann, schwer, sich das vorzustellen, wie sowas läuft. Also wie ist das? Hören Sie dann in Ihrem Kopf eine Melodie und schreiben die auf?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Stück zu komponieren. Es kann eine Melodie im Kopf haben und dann direkt am Klavier sitzen oder am Saxophon und dann diese Melodie notieren und dann wird entwickelt oder man hat schon eine feste Komposition im Kopf und schreibt langsam auf die Partitur oder man bekommt einen Auftrag, einen Film zu musizieren oder zu vertonen und dann durch diesen Film bekommt ihr die Inspiration. Oder mal improvisiert und dann kommt eine schöne Melodie oder man spielt am Klavier und hat schöne Akkorde. Es gibt verschiedene Wege. Oder mal sitzt auf die Partitur und fängt an mit Gedanken eine Komposition zu schreiben, wie viele auch klassische Musiker gemacht haben. Dass sie einfach schon die Regel von der Musik kennen oder die Strukturen und dann auf diesen Plan sich einrichten, eine Komposition zu machen.
Und wenn am Ende dann die Komposition fertig ist, was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist wie ein Kind auf die Welt zu bringen.
Das ist tatsächlich so.
Ja, so man ist zufrieden, weil man etwas neu entdeckt und das ist auch eine Lebenserfahrung, die man macht durch diese Komposition. Und manchmal diese Melodien bleiben lange Tage im Kopf und man muss was neu machen, um das ein bisschen auf die Seite zu stellen, weil man ist so begeistert von diesen Stücken und dann spielt den Kopf auch in der Nacht immer weiter. Und man muss was denken, um das Stück manchmal auf die Seite zu stellen.
Vielen Dank an Alessandro Palmitessa bis hierher. Der Musiker und Komponist, der erzählt uns heute in Domradio Menschen von seinem Leben, von seiner Arbeit, von und mit der Musik. Und gleich im letzten Teil, da fragen wir ihn noch, was er eigentlich für Pläne für die nähere Zukunft hat. In diesem Jahr ist es schon 3 Jahre her, seit dem Jubiläum, denn 2011 ist das Kölner Menschensymphonieorchester 10 Jahre alt geworden und sein Leiter Alessandro Palmitessa, der ist heute zu Gast hier bei uns in Domradio Menschen. Herr Palmitessa, das war sicher toll, 10 Jahre Bestehen zu feiern. Wie steht es denn heute um das Sinfonieorchester, das Menschensymphonieorchester bestellt?
Das Orchester geht sehr gut und hat viele Musiker dabei. Wir sind jetzt 18. Was immer noch ein Problem ist, ist, wie wir finanziell weiterkommen und auch, dass wir hätte gerne so viele, viele mehr Konzerte, die in der letzten Zeit immer weniger, weil viele haben Angst, Geld zu investieren für Kultur überhaupt und für soziale Projekte oder Kultursozialprojekte, wie ich das nenne, nicht die Kraft nimmt, um das zu machen, so Konzerte zu planen.
Dann hoffen wir einfach, dass das jetzt vielleicht ein netter Mensch, der ein bisschen Geld hat, hört und sich denkt, ach, ich könnte doch das Menschensinfonieorchester mal einladen.
Ja, einladen oder unterstützen oder auch sogar einfach die CD zu kaufen. Das ist auch eine kleine Unterstützung für uns. Wir haben viele CD produziert und eine sehr schöne CD, denke ich. Und es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ja, wir wünschen auch, dass eine Band wie vielleicht Blackfoot uns in Tour einlädt, auch vielleicht auf eine begrenzte Zeit, dass wir auch noch mehr Publikum bekommen. Ja, das wünsche ich mich.
Vielleicht nochmal ein Wort zur aktuellen Besetzung. Also 18 Leute sind es im Moment. Woher kommen die?
Die kommen auf verschiedene Länder, wie auch der Trend in unserem Orchester ist. Wir hatten Musiker aus Nicaragua, aus der Schweiz. Im Moment haben wir Musiker aus Marokko, aus der Türkei. Es gab einen Musiker, der aus dem Iran kam, die leider letztes Jahr gestorben ist und werden wir im Mai 2014, am 4. Mai, einen Auftritt geben, auf ihn gewidmet, mit dem Titel Jeder kann König sein, im Rahmen des Sommerblutfestivals in Odonien. Und dieser Musiker kam aus Iran, war ein klassischer Gitarrist und das fällt uns immer noch, dass er gestorben ist, wie alle anderen Musiker, die leider durch verschiedene Probleme auch gestorben sind, wie den Hauptsänger Frosch, Jürgen Bach, so wie ihn nannte, ihn Frosch, das war sein Spitzname, oder den Uwe und andere Musiker, die bei uns dabei waren. Das ist so traurig, aber durch die Musik auch bleibt die Erinnerung dieser Menschen, auch in unserem Orchester, aber auch für die anderen, die die CD gekauft haben, weil in verschiedenen Zeitraumen haben wir die CD gemacht und man kann diese Musik in diese verschiedenen CD auch hören, von Anfang bis heute. Wir haben 3 CD produziert in sehr Top-Studio, sogar in Weilerwist, wo die Cannes-Gruppe dort musiziert und aufgenommen hat. Wir waren die Letzte in diesem Studio. Jetzt dieses Studio ist in Gronau Rockmuseum. Ja.
Sie haben das gerade angesprochen, dass es eben immer auch wieder traurige Momente gibt, wenn jemand stirbt aus dem Menschensymphonieorchester. Sie haben auch schon gesagt, wie Sie damit umgehen. zum Beispiel mit der CD eine Erinnerung schaffen. Trotzdem wirft das ja das Orchester wahrscheinlich auch ganz schön aus der Bahn, oder?
Ja, so wir hatten, wie gesagt, starke so, Emotionen. Wir haben auch die Beerdigung zusammen gemacht und wir haben auf der Beerdigung gespielt. Für mich war sehr traurig, weil ich hatte auch kurz den als Marus zum Beispiel gestorben ist, getroffen in Krankenhaus und ich dachte, dass wir wieder treffen und zusammenspielen. Dann kam diese Nachricht und ich habe, ich brauche noch Zeit, um das zu verdauen, zu verarbeiten.
Was wünschen Sie sich für das Menschen-Sinfonieorchester jetzt für die nächste Zeit?
Auf jeden Fall viel mehr Konzerte, so dass die Gemeinde oder auch Philharmonie und Bühne uns einladen, ein Konzert zu bieten, dass wir auch mit anderen Gruppen in Zusammenarbeit kommen können und auch, dass wir eine Zukunftsperspektive haben können, die jetzt immer noch wackelig ist.
Dann wünschen wir Ihnen sehr, dass das in Erfüllung geht und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren. Alessandro Palmitessa, Leiter des Menschen-Sinfonieorchesters. Vielen Dank, dass Sie uns so viel erzählt haben von Ihrem Leben und von Ihrer Arbeit. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, können Sie tun. Bei uns im Netz unter domradio.de, da finden Sie den Podcast. Ich sage jetzt Tschüss, ich bin Hilde Regenieter und ganz zum Schluss hören wir nochmal was vom Menschen-Sinfonieorchester.
Ja, Bella Ciao, ein Volkslied, die für die Freiheit gedacht ist. Und wir haben das komponiert, weil wir auf dem Edelweiss-Projekt zusammen gemacht haben. Und ich habe das neu arrangiert mit auch einer kleinen Neumelodie. Und das zeigt auch die Energie und die Positivität der Musik und das Orchester.